Disclaimer.
In diesem Podcast geht es um Pädophile, Kindesmissbrauch und damit zusammenhängende Taten und Ereignisse. Die Geschichten der Therapeuten und Pädophilen sind so in Wirklichkeit passiert. Auch das Thema Sexualität und verschiedenste sexuelle Neigungen werden besprochen. Sollten dir diese Themen Unbehagen bereiten, schalte nun lieber weg.
Das war jetzt der Punkt, das war zu viel, ne? Sie hat es dann zum Glück, ihre Mutter erzählt, dass da der Onkel sich da nackt gezeigt hat mit erregtem Penis und so weiter. Und die haben sich dann bei mir dann gemeldet. Und die sind dann auch erst eine Woche später dann gekommen. Meine Frau ist dazu gekommen und die hat gesagt, ja, stimmt das. Und ich habe es zum Glück sofort zugegeben. Das war eine gute Entscheidung, dass ich da nicht rumgeeilt habe, weil ich mir eigentlich schon bewusst war, dass ich muss wirklich dankbar sein, dass da meine Schwägerin und mein Schwager so besonnen reagiert haben. Sie haben nicht gleich die Polizei gerufen. Das hätte ganz anders gehen können.
Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.
Hallo, mein Name ist Nico Walz und ich freue mich riesig. Das hier ist nämlich Folge 2 und du scheinst ja scheinbar immer noch zuzuhören. Wirklich riesengroßen Dank dafür. Und auch in dieser Folge wird es richtig spannend. So viel kann ich versprechen. Wir reden nämlich darüber, wie ein Pädophiler therapiert wird. Ob es eine Heilung gegen Pädophilie gibt, was diese Medikamente bringen, die es gegen Pädophilie gibt. Ja, und wir reden zum Beispiel auch darüber, über die Gruppentherapie. In Ulm, bei Kein Täter werden, werden die Pädophilen, die Patienten, in einer Gruppentherapie behandelt. Und da reden wir darüber, ob das sinnvoll ist, ob die sich nicht vielleicht gegenseitig aufstacheln, ob es gut ist, Menschen mit Pädophilie in einen Raum zu setzen und wenn ja, wie das diesen Patienten hilft. Ja, und zum Schluss schauen wir uns auch nochmal die andere Seite an, die Seite der Therapeuten, wie das denn für die ist, weil die hören ja auch tagtäglich Geschichten und Vorstellungen von Menschen mit pädophilen Neigungen, die man so jetzt eigentlich wahrscheinlich gar nicht hören möchte und die man eventuell mit nach Hause nimmt. Kein Täter werden heißt unser Podcast, ja, und das ist auch das erklärte Ziel der Psychotherapeuten, die mit Pädophilen arbeiten, damit diese lernen, mit ihrer Neigung umzugehen, bevor sie jemals einen sexuellen Übergriff begehen. Ja, und wenn am Ende auch nur ein einziges Kind vor so einem Übergriff geschützt wird, weil jemand mit pädophilen Neigungen durch diesen Podcast hier auf das Thema aufmerksam wurde und sich vielleicht bei Kein Täter werden psychologische Hilfe geholt hat, dann haben wir alle zusammen, vor allem ihr, weil ihr den Podcast hört und so für seine Verbreitung sorgt, dann haben wir alles richtig gemacht. Deswegen ist es mir auch ein ganz großes Anliegen, schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns ein paar Sterne und meldet euch, wenn euch irgendein Themenpunkt interessiert und ihr dazu noch mehr Infos haben wollt. Deswegen machen wir das Ganze ja hier und wir sind wirklich um jeden Hörer dankbar. Wir haben sogar bereits Feedback nach der ersten Folge bekommen. Eine oft gestellte Frage war zum Beispiel, warum Michi, der ja pädophil ist und den wir hier durch diesen gesamten Podcast begleiten werden, überhaupt bei Kein Täter werden behandelt wird. Denn er ist ja schon Täter. 4-mal sogar.
Ich bin Täter, das muss ich ganz klar sagen. Habe halt Glück gehabt, dass ich eben nicht angezeigt worden bin.
Darum geht's. Michi wurde nämlich einfach noch nie angezeigt wegen seinen Übergriffen. Gegen ihn wurde und wird nicht ermittelt. Und deswegen kann er hier mit uns sprechen und wird bei Kein Täter werden behandelt. Er selbst spricht übrigens davon, dass er einfach Riesenglück hatte.
Ich sag, das hätte auch alles anders ausgehen können, ne? Und das, dann wäre es so gewesen. Ne? Also das lag, klar, es war gut, dass ich sofort offen war und ehrlich war und nicht irgendwie irgendwelche Lügengeschichten erzählt habe. Dann wäre das sowieso anders ausgegangen. Da war ich wesentlich so ehrlich, ja. Aber ansonsten war es Glück, muss man einfach sagen. Ich glaube, andere Eltern, die würden ausrasten, wenn sowas rauskommt. Ne? Die würden sagen, das ist ja ein Monster in meinem Haus, ne? Also der muss weg. Ne? Also das, dafür bin ich bis heute unendlich dankbar, ja.
Michi weiß aber, wie die Menschen ihn aufgrund seiner Taten sehen und ja, damit muss er eben leben. Was mir allerdings noch wirklich wichtig ist und was ein großes Anliegen des gesamten Projekts Kein Täter werden ist, kein Mensch mit pädophilen Neigungen ist automatisch ein Täter. Täterschaft und Pädophilie werden ganz schnell vermischt und in einen Hut geworfen, auch von uns Medien. Das ist aber falsch. Kein Pädophiler kann etwas für diese Neigung, das sucht sich nämlich niemand raus. Für seine Taten, ja, für die kann man definitiv was und für die muss man dann auch gerade stehen. Übrigens auch Michi, der sich ja seiner Nichte nackt mit erigiertem Penis gezeigt hat. So ein sexueller Übergriff, der kann verjähren. Die Verjährungsfrist beginnt aber erst mit dem 21. Lebensjahr des damaligen Opfers. Das heißt, selbst wenn die Eltern von Michis Nichte ihn nicht angezeigt haben, kann seine Nichte das später noch tun. Und mit dieser Gewissheit, mit der muss der Michi leben. Und das war jetzt mein Solo hier zu Beginn. Damit höre ich jetzt auf, denn ich habe ja zum Glück auch wieder Gäste hier im Studio. Bei mir sind Elisabeth Quendler-Adamo, die kennt ihr ja schon aus der ersten Folge. Elisabeth, du bist ein alter Hase in dem Geschäft. Außerdem noch dabei Matthias Mörle. Herzlichen Glückwunsch, Matthias. Du darfst dich seit ein paar Tagen als psychologischer Psychotherapeut bezeichnen, genauso wie die Elisabeth. Und ihr beide arbeitet bei dem Projekt Kein Täter werden. Ihr arbeitet also mit Pädophilen zusammen und helft denen, ja, damit sie ihren Alltag, ihr Leben bestreiten können. Hallo an euch beide erstmal.
Hi. Hallo.
Servus.
Matthias, Berufseinsteiger. Ich kann mir vorstellen, es gibt einfache Jobs für einen Berufseinstieg als Psychotherapeut, der mit Pädophilen zusammenarbeitet, oder?
Ich glaube schon, ja. Ja, es ist natürlich ein Randthema und ich glaube, an der Stelle kommt es einfach drauf an, dass man nach dem Berufseinstieg eben auch das macht, was einen interessiert. Und ich glaube, das war auch das Thema, das mich, oder das Motiv, das mich zum Projekt gebracht hat. Also, dass ich das Thema einfach sehr spannend fand und auch gesellschaftlich sehr relevant.
Wie war das, Elisabeth? Wie ist der Matthias? Hat er dich einfach angequatscht und gesagt, ich will bei euch mitarbeiten? Oder wie funktioniert das, wenn ich jetzt bei euch mitmachen möchte?
Ja, das ist tatsächlich der Weg. Matthias war bei uns in der Klinik, hat ein Praktikum gemacht, das er für die Ausbildung gebraucht hat. Und auf diesem Weg hat er dann den Kontakt zu uns gesucht, zum Projekt, weil es ihn interessiert hat und weil das von der Chemie her sehr gut gepasst hat, haben wir dann uns immer öfters ausgetauscht und so ist er dann ins Projekt mit eingestiegen. Mhm. Das ist ja was ganz häufig, also ganz großes Interesse auch uns entgegengebracht wird von Studenten und Studentinnen, weil die in der Ausbildung das kaum bis gar nicht adressieren und von daher einfach sehr viel Unwissenheit auch in Ausbildungen diesbezüglich besteht.
Wie ist denn dann die ich sag mal, auszubildenden Situationen überhaupt bei euch? Ich meine, Fachkräftemangel gibt's in Deutschland, aber gibt's das auch bei Psychotherapeuten, die mit Pädophilen zusammenarbeiten oder allgemein Psychotherapeuten?
Naja, Psychotherapeuten sind tatsächlich schon mal immer überlaufen. Also diejenigen, die niedergelassenen Praxen Patienten behandeln, sind immer überlaufen. Bei uns in der Arbeit mit pädophilen Menschen ist es tatsächlich ein Randthema, weil das ja auch Psychotherapeuten, Klammer auf, die sind ja auch Menschen, Klammer zu, tun sich oft sehr schwer eben mit der Pädophilie an sich, beziehungsweise tun sie sich schwer auseinanderzuhalten, was ist Pädophilie, also die sexuelle Präferenz, im Gegensatz zu den sexuellen Übergriffen, die ja auch begangen werden. Und insofern ist da auch oft eine große Scheu und eine Angst, sich sozusagen mit dem Thema auch zu befassen.
Wie oft müsst ihr eigentlich unqualifizierte Fragen beantworten, die nur daher kommen, weil die Menschen einfach nicht richtig über das Thema Pädophilie informiert sind?
Also es gibt erstmal überhaupt gar keine blöden Fragen, im Gegenteil. Ich persönlich freue mich immer sehr, wenn ich befragt werde, weil das zeigt das Interesse. Und wenn ich dann darauf antworten darf und mir wird dann zugehört, habe ich oft den Eindruck, dass durch diese Vermittlung von Wissen eben auch Ängste abgebaut werden und Stigmatisierung möglicherweise zumindest mal im Kleinen so verhindert werden kann.
Stigmatisierung ist eh noch ein Stichwort, über das werden wir im Laufe des Podcasts noch ein paar Mal reden. Da habe ich auch mit Michi darüber gesprochen. Michi, Name ist geändert, ist selbst pädophil, war bei dir in Behandlung. Der meldet sich immer wieder hier rein in unseren Podcast. Heute reden wir zum Beispiel über die Therapie an sich, also wie ihr einen pädophilen Menschen therapiert, ob es überhaupt eine Heilung gibt, wenn ja, wie sieht die aus, wenn nein, wie geht's dann weiter? Das sind die Themen, die wir heute in Folge Nummer 2 besprechen. Kannst du dich noch erinnern, Elisabeth, damals, warum Michi zu dir in Therapie gekommen ist?
Ja, da ging es dann damals darum, dass er tatsächlich Übergriffe begangen hat und das dann auch offen war innerhalb seiner sozialen Umgebung, also seiner Familie. Und er dann natürlich selber sehr betroffen war, sich sehr geschämt hat auf der einen Seite, eine große Schuld erlebt hat und dann eben auch gesagt hat, ich will, dass sich das nicht wiederholt und jetzt hole ich mir Hilfe. Und so hat er sich dann bei uns gemeldet.
Bei 4 Opfern war ich übergriffig. Und beim letzten, das war dann meine Nichte, die wohnt sogar bei uns im gleichen Haus, bin ich da auch wieder so weit übergriffig geworden, dass ich mich nackt ihr gezeigt habe. Und sie hat es dann zum Glück, muss ich ganz klar sagen, eine Woche, ein paar Tage später, ihre Mutter erzählt, dass da der Onkel sich da nackt gezeigt hat mit erregtem Penis und so weiter. Und die haben sich dann bei mir dann gemeldet.
Ist Scham eher ein Antreiber oder ein Hinderer, dass die Leute zu euch in die Therapie kommen?
Das ist eine ganz tolle Frage. Ja, ja. Tatsächlich ist es beides. Also erstmal wirkt natürlich die Scham so, dass sie die Patienten davon abhält, sich zu melden, weil damit verbunden ja auch immer eben dieses Offenlegen der eigenen Präferenz in Verbindung ist. Und zum anderen ist aber eben auch die Scham darüber, vielleicht etwas getan zu haben, was nicht rechtens ist, auch wiederum sehr, sehr häufig der Grund, warum sich dann Menschen bei uns melden und eben auch die Hilfe suchen.
Der Erstkontakt, das haben wir ja in Folge Nummer 1 gehört, findet übers Telefon ganz oft statt. Ich glaube, Matthias, wenn ich das richtig aus unserem Vorgespräch weiß, bist du momentan zum Beispiel jemand, der ans Telefon geht, wenn jemand anruft. Wie ist das da? Spürst du da oft Scham bei den Menschen?
Total. Ja, ja, voll. Also ich habe den Eindruck, dass es vielen Betroffenen, dass es große Überwindung kostet, anzurufen. Und die rücken manchmal auch nicht so wirklich raus mit dem Thema erstmal und fragen relativ viel und erst so mit der Zeit tauen die dann so ein bisschen auf und erzählen eigentlich, worum es geht. Und sprechen dann halt auch darüber, dass es ihnen schwerfällt. Manche weinen oder ähnliches. Also man spürt schon deutlich, dass da ein Widerstand da ist oder auch wirklich Gefühle, die schwierig sind. Vor allem am Anfang.
Mhm. Ja. Ich kann mir vorstellen, ganz viele Menschen haben eben dieses Problem, dass sie sich selbst verteufeln, wahrscheinlich gerade am Anfang. Das wird wahrscheinlich auch ein Teil der Therapie sein, schätze ich mal, weil Pädophilie ist ja keine Krankheit. Pädophilie ist ja eigentlich eine sexuelle Neigung, wenn ich das richtig verstanden habe, und die kann man sich ja nicht raussuchen.
Ja, es gilt schon auch als Krankheit. Es wird auch als Krankheit in den diagnostischen Manualen aufgelistet. Aber tatsächlich ist es nicht heilbar. Wir können es nicht verändern. Und ganz oft ist es so, dass sich unsere Patienten zunächst mal, wie sie selber sagen, als Monster erleben und große Angst davor haben, eben Übergriffe zu begehen und deshalb eben die Therapie machen wollen. Mhm. Genau. Es ist ein großer Baustein, so wie du richtig gesagt hast, auch in der Therapie, dass unsere Patienten auch lernen, diese sexuelle Präferenz bei sich anzunehmen und auch zu sagen, okay, das ist ein Teil von mir. Sehr häufig erleben wir auch, dass dieser Teil zunächst als übermächtig wahrgenommen wird bei den Patienten und man bekommt sehr schnell den Eindruck, eigentlich geht das ganze Leben nur um die Pädophilie. Wenn wir dann in der Therapie länger miteinander arbeiten, ist es auch ganz häufig so, dass unsere fortgeschrittenen Patienten beschreiben, dass die sexuelle Neigung eigentlich von der Bedeutsamkeit her immer mehr abnimmt. Das heißt, das wird immer kleiner, ein kleinerer Bestandteil im Leben und andere Themen im Leben, die ja auch unsere Patienten sehr gut hinkriegen, kriegen mehr Raum und davon können sie sich dann wiederum aufbauen und den Selbstwert auch stabilisieren.
Es ist ja, glaube ich, also ich meine, jetzt hätte ich fast gesagt, wir normale Menschen, wäre schon mal falsch gewesen, also jemand, der nicht pädophil ist, hat ja auch ganz normale sexuelle Neigungen und die sind ja auch nicht, also ich laufe ja auch nicht durch die Stadt und denke mir, bei jeder hübschen Frau in meinem Fall, boah, jetzt aber, ne? Also das ist ja dann ganz normal, also wie bei allen eigentlich, oder?
Ja, genau, ganz richtig.
Wenn wir jetzt sagen, sexuelle Neigung, nur nochmal für die Leute, die jetzt zuhören, was genau ist eine sexuelle Neigung? Wie kann man das definieren? Wahrscheinlich, ja, also ich stehe auf Männer, ich stehe auf Frauen oder eben in dem Fall dann, ich stehe auf Kinder oder Jugendliche.
Ja, das ist ja ein eigenes Muster, das sozusagen jeder von uns von sich ja sehr früh kennenlernt, auf was oder auf wen reagiere ich mit sexueller Erregbarkeit. Das bezieht sich zum einen auf ein bestimmtes Geschlecht, also noch unterscheiden wir ja immer weiblich oder männlich, zumindest von der biologischen Ausstattung her mal. Dann unterscheiden wir eben, wie du schon gesagt hast, auch die Körperschemata, also das heißt das kindliche Körperschema, das wäre dann eben die sogenannte Pädophilie. Dann haben wir das jugendliche Körperschema, das wäre die Hebephilie und dann haben wir eben das erwachsene Körperschema, das ja durchaus auch in der Gesellschaft das unter Anführungsstrichen normale eben ist, wie du vorhin auch gesagt hast. Und das wäre die Teleiophilie und unsere sexuellen Muster oder die Erregbarkeit ist ja nicht immer nur eins, sondern das kann auch eine Mischung aus mehreren Geschlechter, also es kann sein, jemand steht auf erwachsene Frauen und parallel aber auch auf kleine Knaben, Jungs. Kann auch sein, auf Mädchen im kindlichen Körperschema, genauso dann aufs Jugendliche und auch im Erwachsenen-Schema sich dadurch angesprochen fühlen. Mhm. Also das sind ganz viele Mischtypen, also vorwiegend Mischtypen.
Ist ja zum Beispiel bei Michi auch so, Michi ist verheiratet und steht noch dazu auf kleine Kinder.
Ja.
Matthias, Einfach mal blöd gefragt, kann ich mir raussuchen, pädophil zu sein?
Nein, also der gegenwärtige Stand der Wissenschaft wäre eigentlich, dass die Sexualität Schicksal ist und keine Wahl. Also quasi jeder von uns hat eine bestimmte sexuelle Prägung oder eine bestimmte sexuelle Neigung und wir können uns das nicht raussuchen, auch Pädophile nicht, auch der Michi nicht.
Das ist so tief drin, das kann man nicht einfach sagen, ach nee, jetzt lass ich sein und hör auf. Ne? Das ist, ich stelle es mir immer vor wie so ein trockener Alkoholiker, der auch immer wieder Angst haben muss, dass er eigentlich, wenn er mal einen falschen Moment mit der falschen Stimmung eine Flasche Bier vorgestellt bekommt, dann wird er zugreifen und wird wieder rückfällig. Vielleicht ist es ähnlich vergleichbar.
Die Therapie ist am Anfang ein ganz großer Teil eben dieses ich stehe auf Kinder, ich bin ein Monster und ihr geht dann irgendwann eher zu privaten Problemen und privaten Themen über. Wie ist der Ablauf genau? Also ihr habt jetzt mit jemandem telefoniert und dann kommt er zu euch zu der ersten Stunde. Da wird wahrscheinlich erstmal ganz viel gesprochen und ihr müsst ja auch erstmal auf einen gewissen Wissensstand kommen. Aber grob zusammengefasst, wie sieht diese Therapie dann aus in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren?
Naja, tatsächlich so, dass Sexualität natürlich immer im Fokus bleibt. Also die ist, auch wenn wir sie nicht in jeder Stunde sehr ausführlich zum Thema machen, haben wir die natürlich immer im Hinterkopf. Also das heißt auch unser ganzes Leben, wir sind ja Individuen. Der Begriff bedeutet ja auch schon unteilbar. Also das heißt, alles gehört zusammen. Deshalb behandeln wir zum Beispiel auch Patienten vollumfänglich, also eben auch mit privaten Themen, mit anderen persönlichen Themen. Diese Patienten, die dann bei uns sitzen, die werden erstmal integriert in die Gruppentherapie. Also überwiegend arbeiten wir ja in Gruppe. Mhm. Und da erleben neue Patienten meistens schon mal eine sehr positive, positives Feedback. Einfach dadurch, dass sie in die Gruppe einsteigen und zunächst mal mit anderen Gleichgesinnten zusammensitzen. Also das ist schon mal etwas, was wir so in der Praxis beobachten, was einen ersten großen Erfolg bringt, zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr alleine. Zum Zweiten ist es so, dass die Patienten bei uns den Raum haben, über alles und wirklich über alles ganz offen zu sprechen. Es darf alles gesagt werden. Das Einzige, was wir nicht wollen, das sind gegenseitige Angriffe, verbale Angriffe. Da schreiten wir ein. Ansonsten dürfen sie bei uns alle Themen offen ansprechen, was auch meistens das erste Mal in deren Leben ist, dass da jemand sitzt und ihnen zuhört. Mhm. Und im Laufe der Zeit arbeiten wir eben dann daran, festzustellen, nachdem die Präferenz uns ja bekannt ist, in welchen Situationen, in welchen Gefühlszuständen ist denn jemand tatsächlich eher gefährdet, Übergriffe zu begehen? Und wenn ich jetzt sage Übergriffe, dann meine ich auch ins Internet zu gehen und also Missbrauchsabbildungen von Kindern konsumieren. Und das versuchen wir dann auch herauszuarbeiten, weshalb natürlich dann auch der Alltag und auch Alltagsprobleme durchaus eine entscheidende Bedeutung haben. Ja, auch Konflikte mit Partnerschaften zum Beispiel, da gibt es ja auch manchmal Paarkonflikte. Auch das ist alles Thema bei uns in der Therapie, darum dauert die auch einige Zeit, weil es eben nicht möglich ist, nur die Sexualität rauszufischen und dann nur an der Sexualität zu arbeiten. Mhm.
Das ist Lebenshilfe pur. Also es geht ja eben nicht nur um die Neigung in der Therapie, da geht ja um so viel anderes. Es geht ja um die Beziehung zu den Eltern, Beziehung zur Ehefrau, Arbeitskollegen, privates Umfeld, Freundschaft. Das ist ja so ein Riesenthema, wo alles damit zu beiträgt, dass man eigentlich früher, habe es ja nicht einordnen können, was ist denn mein Problem? Ne? Ich habe es mal gemerkt, so mit innerer Anspannung. Und diese innere Anspannung habe ich auch versucht mit Sport zu machen, aber das hat es nicht geholfen. Das war dann irgendwo so eine Anspannung, die hat sich dann irgendwann mal entladen in Form, ich gehe in die Neigung, ich gehe ins Internet, schaue mir Bilder an, mache Selbstbefriedigung. Das war so meine Lösung, aus diesem Anspannung rauszukommen. Und dadurch das zu erkennen, habe ich gelernt, das eben auch rechtzeitig zu erkennen und nicht warten, bis es wirklich so angespannt ist, dass ich eigentlich gar nicht mehr zurück kann.
Wenn ich das jetzt so höre, stellt sich mir die Frage, bei Gruppentherapie birgt das nicht auch Risiken? Also wenn da jetzt mehrere Menschen zusammensitzen, wie viel sind das denn? So ungefähr,
Pi mal Daumen? Das sind maximal 8.
8 Leute, also wenn da 8 Leute zusammensitzen, die mit ihrer Pädophilie kämpfen und dann vielleicht Patient A Dinge erzählt, die sich Patient B schon seit Jahren vorstellt und gerne tun würde, stacheln die sich dann nicht vielleicht sogar gegenseitig auf?
Also aufstacheln würde ich jetzt als Begriff nicht gut finden. Also was wir schon erleben, ist, dass natürlich, wenn einer etwas aus seinen Fantasien erzählt oder womöglich auch Taten, die derjenige begangen hat, und ein anderer wünscht sich das schon sein Leben lang, dann kann das zu einer gewissen sexuellen Aufregung führen oder Aufgeladenheit führen, die wir dann aber versuchen, am Ende der Therapiestunde auch wieder abzubauen, also aufzufangen, nachzufragen, wie geht's Ihnen jetzt, was haben Sie jetzt erlebt? Weil wir wollen die ja sozusagen nicht heiß reden. Also Suchttherapie, würde man es nennen, heiß reden. Das passiert schon, da muss man sehr achtsam drauf bleiben. Das, was ich jetzt eher so ein bisschen aus dem Begriff aufstacheln glaube, gehört zu haben, wäre ja so vielleicht auch ein bisschen diese Anregung, ach, geh doch ins Internet, schau auf dieser Seite, da gibt's die und die Bilder.
Zum Beispiel.
Das wäre ja auch ein ganz großer Kritikpunkt, den wir immer wieder bekommen, dass eben genau das in den Gruppen passiert. Das ist in den Jahren, wo ich jetzt in Ulm war, bisher nie passiert. Weil wir Patienten haben, die wollen das ja nicht tun. Also die haben ja alle die Absicht, sauber zu bleiben. Und aus diesem Grund halte ich diesen Kritikpunkt zwar für durchaus berechtigt, ich finde es wichtig, den immer im Hinterkopf zu haben, aber ich würde mich jetzt davon nicht abhalten lassen, eine Gruppe anzubieten.
Nee, ist auch schon Angst, natürlich, klar. Also da sich jetzt zu offenbaren, fremden Leuten, das ist erstmal schon wieder eine Hemmschwelle, ja. Viele schaffen es ja auch nicht in die Gruppe, ne? Viele kommen erst gar nicht oder gehen dann wieder nach kurzer Zeit wieder. Das ist sicherlich jetzt nicht für jeden was. Ne? Also ich kann nur für mich sagen, für mich war das der richtige Weg. Ne? Diese Reflexion über eine dritte Person, sage ich mal. Ne? Weil ich hatte ja selber mit Gefühlen Probleme. Ich hatte Probleme, Wut in mir zu erkennen. Das war sowas einfach mit meiner Erziehung. Dass dieses Thema Wut wurde komplett unterdrückt. Ich kannte keine Wut. Ja. Und das habe ich erst eigentlich über andere erkannt, ne. Da auch seine Gefühle zu erkennen und einzuordnen.
Verstehen sich denn die Patienten innerhalb der Gruppe? Bilden sich da vielleicht sogar Freundschaften?
Ja, also das ist so ein Thema, das mir jetzt gerade eben eingefallen ist, dass wir tatsächlich auch darauf achten, dass die Patienten privat eigentlich gar keinen Kontakt zusammen haben. Und das hat natürlich auch einen Hintergrund, da kann die Elisabeth wahrscheinlich mehr dazu sagen an der Stelle. Ich denke, dass sich die Patienten so insgesamt eigentlich ganz gut verstehen, aber dass es eben keinen privaten Kontakt geben sollte an der Stelle.
Sie suchen sich auch aus, ob sie mit ihrem Klarnamen bei euch sind oder mit einem Kunstnamen zum Beispiel, oder?
Genau, also meistens ist es so, dass sie anfangs ein Pseudonym angeben. Was weiß ich, kommt einer, ruft einer an und sagt, ich bin Donald Duck, ich hätte gern, und dann wird er als Donald Duck erstmal behandelt. Dann ist es bei den meisten Patienten sehr bald so, dass in dem Moment, wo die in einem therapeutischen Prozess stehen, das Bedürfnis bekommen, auch vollumfänglich der zu sein, der sie sind. Und dann klären die das meistens auf und sagen, also ich heiße jetzt nicht Donald Duck, sondern mein Name ist Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ist sozusagen der Klarname bekannt. Und diese Vertrautheit und dieses Klima ist natürlich ein absolut schützenswertes, weshalb wir da auch sehr großen Wert darauf legen, dass eben auch, wie der Matthias gerade gesagt hat, keine privaten Kontakte zueinander sind, weil das auch dann wiederum den Prozess in der Gruppentherapie beeinflusst. Und da sind wir im Projekt gar nicht die Einzigen, die das so wollen, sondern das ist etwas, was Grundsatz einer Gruppentherapie letztendlich ist, dass Teilnehmer sich privat nicht treffen, um dann sozusagen Inhalte miteinander zu bearbeiten, die dann keinen Eingang mehr in die Gruppe finden. Also dann wäre das sowieso ein Nebenschauplatz. Und das wollen wir nicht.
Auch weil ihr keine Kontrolle dann darüber habt, oder?
Keine Kontrolle, aber auch natürlich keine therapeutische. Also wir wissen dann ja nicht, worüber diese Patienten nachdenken miteinander. Das heißt, die gehen dann im Kopf weitere Schritte, die wir dann gar nicht erfahren. Und dann könnte möglicherweise auch uns therapeutische Fortschritte flöten gehen, weil wir da sozusagen diese Information nicht haben. Weil die haben das ja schon beim anderen gegeben. Das handhaben wir im Übrigen auch mit anderen Therapien so. Also bei uns in Ulm ist es so, dass wir wollen, dass die Patienten ganz zu 100% bei uns in Therapie sind und keine Parallelbehandlungen machen, weil wir genau das gleiche Problem sonst auch wiederum hätten. Und da gibt es Erfahrungswerte, auf denen wir diese Entscheidung dann auch gefällt haben.
Das heißt aber, also von kein Täter werden gibt es ja mehrere Standorte in ganz Deutschland verteilt. Das heißt, dass innerhalb der Standorte es auch nochmal Unterschiede gibt teilweise in der Therapie, in der Behandlung der pädophilen Menschen.
Ja, absolut. Also diese Unterschiede ergeben sich zwangsläufig, einfach weil wir sehr viele Therapeuten mit unterschiedlichen Schulen im Hintergrund, also es gibt viele verhaltenstherapeutische Kollegen, es gibt tiefenpsychologische Kollegen und daraus ergibt sich schon mal grundsätzlich eine Unterschiedlichkeit in dem, was wir gelernt haben, welche Methoden wir verwenden, welchen Zugang wir zur Therapie haben. Und dann eben auch natürlich nochmal standortspezifisch, je nachdem auch welche Erfahrungen wo gemacht wurden, reagieren dann einfach die Therapeuten, wir nennen das ja auch authentisch, ist ja auch super wichtig, dass wir in dem, was wir tun, 100% authentisch sind. Und deshalb fällen wir dann auch mitunter Entscheidungen, die vielleicht nicht das ganze Netzwerk so macht, aber die wir für richtig halten.
Aber ihr tauscht euch untereinander wahrscheinlich hin und wieder mal aus.
Ganz genau. Ja, es gibt laufend Treffen. Es gibt Telefonkonferenzen jetzt in Corona-Zeiten. Früher war es noch persönlich. Hoffentlich wird es auch bald wieder persönliche Treffen geben. Und da haben wir einen sehr engen Kontakt zu allen anderen Standorten. Es ist auch möglich, von einem Standort zum anderen zu wechseln. Wenn jetzt zum Beispiel Patienten umziehen, dann sind wir im Kontakt und können auch nach Schweigepflichtentbindung mit den Kollegen, die dann den Patienten übernehmen, auch Informationen weitergeben, dass dann sozusagen die Behandlung möglichst nahtlos weiterlaufen kann.
Du hast vorher gesagt, von Pädophilie gibt es keine Heilung. Was ist dann euer Ziel in der Therapie?
Das Ziel ist die Verhaltensabstinenz. Also den Umgang zum einen mit der eigenen Sexualität zu lernen, das eben akzeptieren zu können, zu sagen, okay, das ist ein Teil von mir, den kontrolliere ich und nicht der Teil kontrolliert mich. Und dann natürlich auch in dem Zusammenhang die Lebenszufriedenheit auch zu verbessern, weil eben, ja, wenn du am Anfang in der Therapie dir vorstellst, da kommt jemand, der glaubt, er sei ein Monster, dann kann man auch annehmen, dass der im restlichen Leben auch nicht besonders glücklich sein kann. Und da wollen wir eben auch die Lebenszufriedenheit, den Selbstwert und sozusagen den Menschen als Persönlichkeit stabilisieren und positiv aufbauen sozusagen, damit der dann auch, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, vielleicht klingt das blöd, Spaß dran hat, sich zu kontrollieren und eben keine Übergriffe zu machen. Ja, das mache ich natürlich aus einer guten Laune heraus wesentlich freiwilliger und ja, lieber und mit mehr Einsatz, als wenn mein ganzes Leben Mist ist und es ist eh alles furchtbar und alle sind total gemein zu mir und ich bin auch erfolglos da und dort, dann habe ich vielleicht nicht so eine hohe Motivation, mich zu kontrollieren.
Wenn die Patienten zu euch kommen, ist ihnen dann schon bewusst, dass es keine direkte Heilung für ihr Problem gibt? Oder ist das was, was ihr den Menschen sagen müsst? Und ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn man sowas hört, bricht für sie dann erstmal so ganz kurz eine Welt zusammen?
Also ich glaube, viele Patienten wissen tatsächlich nicht ganz genau Bescheid, aber sie haben Bauchgefühle. Und mein Gefühl ist schon, dass die meisten Patienten ahnen, dass es nicht einfach so weggeht. So würde ich das beantworten an der Stelle. Aber natürlich ist es schon heftig am Anfang, wenn man dann nochmal mit dieser Realität konfrontiert ist oder die Patienten mit der Realität konfrontiert werden und wirklich erfahren, okay, gegenwärtiger Stand der Wissenschaft wäre, es gibt keine Heilung, sondern es geht tatsächlich einfach darum, das Verhalten zu kontrollieren an der Stelle.
Verhalten kontrollieren ist ja, ich kann mir vorstellen, also zumindest ist das so in meinem Kopf, man geht zu euch in der Hoffnung, dass ihr helft, das Problem zu lösen. Aber im Grunde genommen müssen die Patienten ja trotz allem das Problem selber lösen, weil sie müssen sich ja kontrollieren. Ihr könnt ihnen wahrscheinlich eine Anleitung geben, wie sie das machen. Aber wenn sie dann mal ganz doof gesagt an einem Spielplatz vorbeilaufen oder sonst was, dann ist es ihr Job, das zu kontrollieren und nicht eurer.
Ja, also es gibt ja da unterschiedliche Techniken. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es eben auch unterschiedliche therapeutische Schulen gibt, aus denen wir kommen. Ich komme aus der tiefenpsychologischen Richtung und wir schauen sozusagen in der tiefenpsychologischen, nach der tiefenpsychologischen Auffassung auch danach, welche Entwicklungsschritte, wenn du so willst, haben denn diese Patienten noch nicht gelernt oder vollzogen. Also das heißt, dass wir ja im Laufe unseres Lebens, wenn wir als Kinder aufwachsen, wir werden ja erstmal von den Eltern gelenkt. Also Eltern sagen uns, was richtig und falsch ist. Eltern zeigen uns, wie man sich kontrolliert, wie man auch mal Bedürfnisse aufschiebt. Und das ist etwas, was vielleicht bei unseren Patienten manchmal noch nicht so gut gelernt wurde. Aus mehreren Gründen. Und wir versuchen dann, wir nennen das immer eine Nachreifung, anzustoßen. Und das ist etwas, wo wir schon merken, dass das tatsächlich mit der Zeit lernbar ist, sich also zunehmend zu kontrollieren, Frustrationen auszuhalten, auch mal auf etwas zu verzichten. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil, oder ein Teil, es ist ein ganz kleiner Baustein aus der Therapie, dass wir auch einladen, auf Sexualität zeitweise zu verzichten, um zu überprüfen, was passiert denn dann mit mir, wenn ich jetzt eine Woche zum Beispiel völlig abstinent lebe.
Könnt ihr dann auch so den Erfolg eurer Therapie messen, wenn ihr merkt, hey, da findet gerade eine Nachreifung statt oder er ist jetzt nachgereift?
Absolut. Also wenn unsere Patienten uns gegenüber sitzen und sagen, Frau Klaas, ich bin so stolz, da ist mir was gelungen. Also das ist doch der schönste Erfolg, den wir haben können. Oder dass sie dann in Krisensituationen sagen, also da habe ich gemerkt, ja, irgendwie hatte ich wieder Lust, ins Internet zu gehen. Und dann habe ich aber mich daran erinnert und dann habe ich das so und so gemacht und dann bin ich nicht ins Internet gegangen. Also das, ja, einen größeren Erfolg kannst du gar nicht haben in deiner Arbeit. Und die Patienten sind irre dankbar, freuen sich total, wenn die merken, dass sie plötzlich in der Lage sind, selbstwirksam sich Situationen zu stellen, die sie vorher nicht bewältigen konnten. Und ich weiß nicht, das wird Michi bestimmt auch schildern können, das ist ein ganz toller Erfolg.
Ab welchem Punkt sagt ihr dann, okay, du hast es geschafft, die Therapie endet hier jetzt? Sagt ihr das oder sagt das der Patient selbst?
Wir sagen das beide. Also manchmal ist es so, dass wir so nett miteinander arbeiten, dass irgendwie Stunde um Stunde vergeht. Und es ist ja jeder einzelne Patient auch ein ganz wichtiger Teil der Gruppe. Und das heißt, wenn jemand fertig wird, dann geht er ja aus der Gruppe raus. Das heißt, da fehlt uns ja dann auch wieder jemand. Also die Gruppe verändert sich wieder. Insofern ist es manchmal schon auch so, dass wir dann mit unseren Patienten verabreden, also jetzt noch 1-2 Monate, das sind so und so viele Stunden. Welche Themen wollen Sie noch bearbeiten? Was ist Ihnen hier noch wichtig? Dass Sie auch eine Zeit haben, um Abschied zu nehmen. Das sind ja immerhin etwa eineinhalb Jahre, die Sie bei uns sind. Da entsteht ja auch ein Gefühl, dazugehören zu dürfen, ja, sich auf andere verlassen zu können, aufgefangen zu sein, auch manchmal auch natürlich ja an den Karren gefahren zu kriegen, wenn es gerade mal irgendwie notwendig ist. Also das ist ja was wir erleben. Und da geht es dann auch um einen Abschiedsprozess natürlich. Ja, und dann besprechen wir das. Also wir machen dann gemeinsam ja aus, okay, jetzt so und so, das und das haben sie alles gelernt. Und dann machen wir auch nochmal ein Resümee mit dem Patienten.
Also wo ich da gesagt habe, ich gehe jetzt in Nachsorge, hat die Frau Quendler-Adamo gesagt, ja, endlich. Also ich hatte sehr hohe Selbstzweifel. Ich weiß nicht, wie man den Punkt definieren soll. Vielleicht zu sagen, ich habe es jetzt akzeptiert erstmal, ich habe diese Neigung. Das ist ja schon mal ein großer Schritt zu sagen, ja, das ist nicht heilbar. Ich habe diese Neigung bis zu meinem Lebensende und ich kann jederzeit wieder ja, Täter werden. Das muss man erstmal akzeptieren. Und ich hatte einfach das Gefühl, ja, ich habe mich jetzt so weit kennengelernt, dass ich einfach rechtzeitig erkenne, wenn irgendwas in die falsche Richtung läuft. Sprich, also Impulse, dass ich eben dann nicht sage, oh, da muss ich jetzt hin, da muss ich jetzt noch mehr sehen, sondern nee, stopp, halt, geh vielleicht mal woanders hin oder schau weg. Und das möglichst rechtzeitig zu erkennen eigentlich, ja. Und das Gefühl hatte ich, und das hat sich bis jetzt auch bewahrheitet, dass ich sage, okay, jetzt kann ich auch ohne diese wöchentlichen Sitzungen mein Leben leben.
Hast du schon mal mitbekommen, Matthias, jetzt in deiner Zeit, in der du bei Kein Täter bist, so eine Verabschiedung?
Nicht direkt. Also ich bin in der Nachsorgegruppe, wo wir einfach die Patienten, die aus der Haupttherapiegruppe eben aussteigen, nochmal nachbetreuen, quasi alle 3 Wochen nochmal eine Gruppentherapie anbieten, um eben auch nochmal so diese Therapie zu stabilisieren, sage ich jetzt mal, oder die Dinge, die in der Therapie erreicht wurden, einfach nochmal ja, zu begleiten und das zu stabilisieren.
Aber das ist ja dann insofern interessant, weil du lernst die Menschen ganz am Anfang kennen, wahrscheinlich in ihrer schlimmsten Phase und dann ganz am Ende, wo sie fast zu Ende sind mit der Therapie. Erzähl mal, wie ist der Unterschied da zwischen den Patienten?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich noch gar nicht so lange dabei bin. Also quasi Patienten, die bei mir jetzt angerufen haben, die sind eben noch nicht am Ende der Therapie. Jetzt
nee,
tatsächlich.
Genau. Aber die in der Nachsorgegruppe sind ja praktisch am Ende, oder?
Genau. Ja, auf jeden Fall.
Wie unterscheiden die sich so?
Ja, ja. Also ich würde sagen, der größte Unterschied wäre tatsächlich der Leidensdruck, den ich bei denen erkenne quasi. Also am Anfang wirklich viel Wein, viel Scham, viel Selbstverurteilung und solche Themen. Und am Schluss habe ich schon den Eindruck, okay, das sind eigentlich in der Nachsorgegruppe auch wirklich zufriedene Menschen, die damit kein großes Thema mehr haben oft. Und die einfach ja es hinbekommen haben, ihr Leben gut zu leben und mit ihrer Sexualität gut umzugehen.
Hm. Wie schwer ist es denn? Also als ich mit Michi telefoniert habe, hatte ich das Gefühl, das ist ein unheimlich sympathischer, netter, lieber, intelligenter Kerl. Wie schwierig ist es für euch als Ärzte oder als Psychologen dieser Personen nicht sich anzufreunden mit ihnen? Weil ich glaube, das ist ja auch nicht gut für die Therapie, oder? Oder ist das kein Problem?
Das kommt jetzt darauf an, wie du anfreunden definierst. Also es gibt ja für uns Psychotherapeuten eine ganz klare Regelung. In der tiefenpsychologischen Richtung gibt es die sogenannte Abstinenz. Die ist bei den Verhaltenstherapeuten auch. Es ist eine ganz klare Regel. Was dürfen wir und was nicht? Also wir gehen nicht mit unseren Patienten Kaffee trinken, wir treffen sie nicht privat, wir duzen sie nicht. Also wir bleiben immer auf einer professionellen Distanz. Mhm. Und trotzdem habe ich das Gefühl, können wir uns mit unseren Patienten unter Anführungsstrichen anfreunden. Denn dann ist es natürlich so, dass diese Patienten sich auch öffnen, zulassen, auch Dinge von sich zu erzählen, die sie eben anderen Menschen nicht erzählen würden. Also es geht natürlich schon, gerade in den ersten Wochen und Monaten der Therapie, darum, ganz stark darum, eine gute therapeutische Grundlage, eine Beziehung aufzubauen. Und ob man das jetzt Anfreunden nennt oder wir mögen unsere Patienten. Ja, also ich mag die Patienten alle sehr gern. Wir sind ein Teil auch ein bisschen, wir dürfen ein Teil deren Lebens sein. Und ich glaube, dass wir da immer sehr achtsam damit umgehen müssen, wie groß oder wie nah darf es werden oder wie groß muss die Distanz sein. Aber da gibt es ganz klare Regelungen und wir machen ja auch im Team Supervision und Intervisionen und reflektieren sozusagen auch immer wieder, wie nah sind wir am Patienten, auch inhaltlich, wie verwickelt sind wir zum Teil auch mit diesen Patienten. Also wir reagieren ja natürlich auch auf unsere Patienten. Und um dann da immer wieder auf so eine heilsame, gute Distanz zu kommen.
Sprecht ihr auch untereinander richtig, praktisch.
Genau.
Und ich glaube, was noch ganz wichtig wäre zu sagen, in einer Therapiebeziehung ist natürlich so, dass man als Therapeut von sich eher viel weniger preisgibt als in einer Freundschaft jetzt so an sich. Also es ist schon eine einseitige Beziehung. Insofern habe ich auch nicht den Eindruck, dass irgendwie die große Gefahr aufkommt, da wirklich eine richtige Freundschaft, so wie wir es jetzt kennen, dass sich die entwickeln würde.
Okay.
Ja, weil es einfach eine ganz andere Form von Grund auf ist.
Aber es ist total interessant, was du gerade gesagt hast, wenn sich eine gewisse Freundschaft bildet, dass dann das Reden miteinander auch einfacher fällt. Das war zum Beispiel was, das Michi mir erzählt hatte. Er meinte, er hatte Gott sei Dank einen guten Kumpel, mit dem er über das reden konnte, der ihn auch nicht direkt verteufelt hat und dass ihm das enorm geholfen hat damals zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, das war auch noch bevor er überhaupt zu euch kam dann. Mhm. Und ich glaube sogar noch bevor er mit seiner Frau darüber gesprochen hat. Also das hilft anscheinend.
Absolut. Also das ist ja auch gut vorstellbar, auch wenn wir irgendwelche Themen haben, die schambesetzt sind, dann gehe ich ja nicht raus und erzähle jedem x-beliebigen diese ganzen schambesetzten Themen. Mhm. Also auch ich werde mir jemanden suchen, mit dem ich mich gut verstehe, wo ich ein Gefühl habe dafür, der hält mich auch, der kann das auch aushalten, was ich ihm erzählen möchte. Und das hat mich eben erlebt und das ist unglaublich wertvoll, wenn auch unsere Patienten Menschen finden, denen sie das auch außerhalb von unseren therapeutischen Angeboten sich öffnen können und erleben, dass das einfach hingenommen und akzeptiert wird und dass trotz allem eben unsere Patienten nicht auch von anderen als Monster gesehen werden, sondern eben immer noch als zum Beispiel der Michi, ein netter Mann, der durchaus in der Lage ist, sein Leben sehr gut zu leben, der halt diesen einen kleinen Teil hat, der es ihm manchmal ein bisschen schwer macht. Den behandeln wir und ansonsten ist es ein ganz wertvoller, netter Mensch, der sich bemüht, sein Leben gut zu leben und keine Opfer zu machen.
Als ich mich vorbereitet habe auf den Podcast, habe ich gelesen, dass es tatsächlich auch Medikamente gibt, die man gegen Pädophilie oder für Pädophilie verschreiben kann. Das hat mich erstmal sehr verwundert, weil konnte mir nicht vorstellen, wie ein Medikament da helfen kann. Und deswegen gleich die Frage an euch. Wie helfen diese Medikamente? Ganz grob gefragt, taugen die überhaupt was? Oder verschreibt ihr die auch aktiv?
Also es gibt keine Medikamente gegen die Pädophilie an sich. Es gibt aber Medikamente, die wir gegen einen sexuellen Trieb, gegen die Libido, gegen die sexuelle Lust geben könnten. In Fällen, wo es wirklich brenzlig ist, sage ich mal, wo möglicherweise auch Gefahr besteht eines Übergriffs. Da haben wir die Möglichkeit, mit dreierlei Medikamenten die sexuelle Lust zu verringern und damit eben auch im besten Falle den Übergriff zu verhindern. Das sind übrigens Medikamente, die im Strafvollzug bei Sexualstraftätern auch sehr häufig selbstverständlich gegeben werden. An anderen Standorten auch mit einer größeren Selbstverständlichkeit, wie wir es machen in Ulm, weil diese Medikamente nicht immer nur eine erwünschte Wirkung haben, sondern natürlich auch immer Nebenwirkungen. Und da wollen wir sehr gut drauf schauen, wie wichtig ist es jetzt wirklich, dass der oder diejenige das Medikament einnimmt. Oder lassen sich diese Verhaltensweisen, die wir nicht gerne wollen, auch über die Therapie im Gespräch reduzieren. Auf deine Frage aber jetzt noch kurz einzugehen. Wir können das mit Antidepressiva machen. Ich weiß nicht, ob du da Erfahrung hast. Wenn Menschen, die depressiv sind, Antidepressiva bekommen, dann haben diese Medikamente sehr häufig die dann unerwünschte Nebenwirkung, eine sexuelle Lust zu verringern. Das heißt, dass dann eben die Sexualität weniger wird, der Antrieb, Sex zu haben, deutlich schrumpft. Diese Medikamente nutzen wir, also eben genau diese Nebenwirkung letztlich. Und das ist immer so der erste Versuch. Reicht das nicht aus, die sexuelle Lust zu reduzieren? Haben wir dann die Möglichkeit, direkt auf das Hormon Testosteron einzuwirken und können dann eben Medikamente verschreiben, die die Produktion von Testosteron reduziert, beziehungsweise eines, dass das fast auf null runterfährt. Also wir werden es nie ganz runterkriegen, aber deutlich einschränkt, sodass dann Sexualität nicht mehr möglich ist. Und ich würde jetzt mal sagen, so allgemein würde man vielleicht auch sagen, einer chemischen Kastration gleichkommt. Also okay. Sexualität ist dann aufgrund der eingeschränkten oder nicht mehr ausreichenden Produktion von Testosteron ganz deutlich gehemmt.
Ich dachte immer, Sexualität entsteht auch zu einem großen Teil im Kopf, also ja. Vorstellungen. Aber die könnt ihr ja nicht blocken, oder? Ich meine, schwierig, oder?
Das ist eine super Frage. Also wir haben ganz häufig tatsächlich Patienten, wo die Fantasien nicht mehr so drängend werden. Also die haben noch die Fantasien, aber die sind nicht mehr so drängend, dass dann die Patienten sozusagen Handlungsdruck bekommen. Bei wenigen ist es so, dass die dann auch beschreiben, dass die unter den Testosteronhämmern auch weniger Fantasien erleben. Also dass sozusagen auch das ein bisschen abnimmt. Und eigentlich geht es tatsächlich, und deshalb sind es keine Medikamente gegen Pädophilie, weil die Gedanken nicht anders werden, die können wir nicht einfärben. Wir können aber den Antrieb, etwas zu tun, reduzieren. Und das ist letztlich das, was wir mit Medikamenten dann in Einzelfällen dann auch machen.
Also praktisch Medikamente gegen die Sexualität.
Ja, so, genau. Oder kann man auch gegen Lust. Gewalttätigkeit ja. im Übrigen. Du kannst auch Gewalttätigkeit reduzieren über den Eingriff in das Hormonsystem. Also Testosteron ist da jetzt so ein Hormon, das da vielleicht Schwierigkeiten machen kann manchmal.
Toxische Männlichkeit und so.
Genau.
Kein Täter werden. Euch gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Ihr seid verteilt über ganz Deutschland. Wie finanziert sich denn das Projekt eigentlich?
Also wir haben begonnen mit Finanzierung über das Sozialministerium hier in Baden-Württemberg. Die haben uns immer sehr großzügig und sehr, sehr wohlwollend unterstützt, machen das dankenswerterweise immer noch und unterstützen uns jetzt vorrangig auch in Sachen Forschung. Also wir haben auch Forschungsarbeiten bei uns am Standort laufen und da unterstützt uns eben das Sozialministerium noch. Und parallel ist seit 1.1.18 ein Gesetz verabschiedet worden, das im Sozialgesetzbuch 5 steht, wonach eben sogenannte Modellprojekte, wie wir uns da nennen, einen finanziellen, also wir werden sozusagen finanziert jetzt über die über den Spitzenverband der Krankenkassen. Und da gibt es eben, da muss man einen Antrag stellen oder mussten wir einen Antrag stellen und da sind wir dann in diese Versorgung aufgenommen worden. Das heißt, es wird aktuell über die Krankenkassen finanziert. Aber, und das ist mir an der Stelle ganz besonders wichtig, das noch dazu zu sagen, es muss niemand seine Versichertenkarte einlesen, denn dann wäre die Anonymität ja nicht mehr gegeben. Ja. Also das heißt, wir lösen das auf einem anderen Weg, dass wir PIN-Nummern vergeben und das GKV, also der Generalverband der Krankenkassen, Spitzenverband der Krankenkassen, finanziert dann sozusagen diese Therapien, diese sogenannten PIN-Nummern.
Okay. Ja. Mal von einem Laien gefragt, ohne Zahlen zu nennen, aber wie teuer ist denn euer Job? Also ich, als Laie denkst du dir, ja, die reden halt mit Menschen. So, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr noch 100 andere Dinge macht. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt Forschungsprojekte, die sind wahrscheinlich langwierig. Es ist wahrscheinlich nie, also ihr werdet schon ein gewisses Geld brauchen für das ganze Projekt, oder?
Absolut. Also das ist natürlich je nach Standort unterschiedlich. Es gibt diese Regelung, dass sozusagen eine bestimmte Anzahl von Patienten, die wir behandeln, eine bestimmte Summe Geld für uns bedeutet, wonach wir dann eben unsere Personalbedürfnisse abdecken damit. Und das ist tatsächlich also wir kommen mit dem, was wir haben, kommen wir gut zurecht, aber es ist jetzt nicht so, dass wir föllern. Und das ist ja so, wie du sagst, also wir behandeln auf der einen Seite unsere Patienten, aber das, was da im Hintergrund noch alles läuft, was da alles noch anfällt an Arbeiten, das ist natürlich etwas, was zunächst nicht so offensichtlich gesehen wird.
Ist dann natürlich auch noch der Punkt von der Forschung, die nebenher läuft, quasi vom Projekt Kein Täter werden aus. Also dass Patienten quasi immer wieder Testungen machen müssen am Anfang der Therapie, während der Therapie, gegen Ende in der Nachsorge, um einfach auch wissenschaftlich nachvollziehen zu können, okay, wie haben die sich verändert oder wie hat sich die Symptomatik verändert. Und das ist natürlich im Alltag relativ aufwendig, diese Tests dann immer zu machen mit den Patienten. Also ist auch ein großer Teil von unserer Arbeit.
Und dann sind ja garantiert nicht nur Psychologen bei euch angestellt, sondern es wird ja auch Buchhalter brauchen und ich glaube, es gab mal einen Pressemitarbeiter und hier und da. Also da sind ja noch mehr Leute angestellt.
Ja, also wir hatten einen Pressesprecher. Diese Stelle ist in Berlin tatsächlich angesiedelt, einfach weil das die zentralste und ja allererste, der erste Standort ist. Und da machen Kollegen immer noch natürlich viel, auch Pressearbeit. Wir haben das jetzt in Ulm nicht und trotzdem machen wir Pressearbeit.
Also Glück.
Ja, ja. Wir müssen ja auch, also das ist das, was wir auch merken. Es ist immer noch so, dass dieses Projekt noch nicht allen zugänglich und bekannt ist. Obwohl man immer meinen würde, das müsste ja in aller Munde sein. Mhm. Aber es ist immer wieder so, dass Patienten uns erzählen, ich wusste ja gar nicht, dass es euch gibt.
Ich habe da eben schon mitbekommen, durch Werbung glaube ich, da gibt es so ein Programm, Kein Täter werden, habe dann gegoogelt und habe dann eben hier diese Adresse gefunden. Bin dann letztendlich eigentlich über Telefonate und Anrufe, habe ich mich dann getraut, in diese Gruppe zu gehen und war dann, oder bin jetzt seit über 3 Jahren hier bei dieser Kein Täter werden dabei. Ja.
Und deshalb ist natürlich auch für uns ganz wichtig, eben auch Pressearbeit zu betreiben, Öffentlichkeitsarbeit. Auch viele Vorträge zu halten, um die Stigmatisierung ein Stück abzubauen. Und das ist natürlich alles auch noch ein Teil von unserem Job.
Da schließt sich jetzt gleich, das passt wie die Faust aufs Auge, hier mit der nächsten Frage, die ich auf meinem Zettel habe. Wie ist der Stand momentan in Deutschland mit der Pädophilie? Also, oder anders gefragt, warum ist das Projekt Kein Täter werden so wichtig?
Naja, wir haben also immer ein bisschen Schwierigkeiten, das so richtig gut zu messen. Also wir müssen immer auch mit Dunkelziffern rechnen und geschätzt haben jetzt die letzten wirklich großen Studien immer sich darauf geeinigt, sozusagen, dass etwa 1% der männlichen Bevölkerung pädophil ist oder pädophile Neigungen hat. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Und diese Pädophilie an sich, also diese Krankheit an sich, kann eben für Dritte problematisch sein. Also eben, wenn es um Übergriffe an Kindern oder eben auch im Internet geht, kann aber auch oder ist aber auch mit Sicherheit für Einzelne, die diese Krankheit haben, ein Riesenthema. Führt zu Depressionen, die wird dann in Krankenhäusern behandelt. Dann trauen sich die Patienten nicht zu erzählen, dass sie pädophil sind und deshalb so schlecht beisammen sind. Also das heißt, es wird ständig irgendwie die Depression behandelt mit Medikamenten und. Und am Ende verschwindet das Symptom aber nicht oder die Krankheit nicht, weil ja eine ganz andere im Hintergrund ist. Und erst wenn du die Möglichkeit hast, wirklich mit den Ärzten vollumfänglich darüber zu sprechen, was dich quält, dann kann eine Behandlung was bringen und wirken. Und deshalb finde ich, ist dieses Projekt einfach unglaublich wichtig, weil es also, wie gesagt, dem Einzelnen hilft, mit seinem Schicksal umzugehen. Wir haben Selbsthilfegruppen für alle möglichen Erkrankungen, aber eben für Pädophilie nicht. Und wir haben dann zudem natürlich nochmal diese Prävention, diese präventive, also Täterarbeit ist Opferschutz. Das heißt, jeden potenziellen Täter, den ich behandelt kriege und der sozusagen den Willen hat, nicht Täter zu sein, schützen wir damit dann natürlich auch Kinder und potenzielle Opfer.
Vielleicht noch kurz in Ergänzung zu Elisabeth, dass sich einige Behandler einfach auch nicht mit dem Thema wirklich auskennen, ist auch nochmal so ein Thema, warum es gut ist, dass es eben ein spezialisiertes Projekt gibt, das sich mit dem Thema wirklich schwerpunktmäßig auseinandersetzt und da kompetent arbeitet an der Stelle, weil sonst oft die Anlaufstellen eben fehlen für solche Leute.
Das heißt einfach, weil ein normaler Psychotherapeut vielleicht gar nicht für diese Spezialfälle ausgebildet ist.
Weil das einfach ein totales Nischenthema ist, immer noch.
Okay. Wir haben jetzt sehr viel über Patienten gesprochen. Ich würde vielleicht mal noch zum Schluss dieser Folge, würde mich so ein bisschen interessieren, wie geht denn ihr mit dem Thema um? Vielleicht gerade du, Matthias, wenn du jetzt neu in dem Thema, also oder neu in dem Job bist, wie gehst du damit um, wenn du hörst wahrscheinlich oft von schlimmen Dingen. Also auch als mir Michi erzählt hat, dass er selber sexuelle Übergriffe hatte, einmal mit seiner Nichte, da musste ich erstmal schlucken. Und ich weiß, das hat mich beschäftigt. Ich habe da den Tag über drüber nachgedacht und habe gedacht, oh Mann, hey, ich fand den eigentlich so sympathisch, aber dann kommt dieser Gedanke auf, nein, stopp, den darfst du nicht sympathisch finden, weil der hat seine Nichte angefasst. Aber also das war für mich schon schwer und ich habe nur eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Wie ist das für dich, wenn du das beruflich machst?
Ich glaube, das Ziel wäre einfach für mich, dass ich eben auch die Opfer sehe und wirklich versuche, mit meiner Arbeit eben diese Übergriffe zu vermeiden. Und gleichzeitig schon so ein gewisses Verständnis ist vielleicht jetzt ein schwieriges Wort, aber ein gewisses Verständnis für die Situation, dass sich eben diese Patienten diese Sexualität nicht ausgesucht haben. Also quasi vielleicht auch Opfer ihrer Präferenz sind, aber gleichzeitig mit diesen Patienten dran zu arbeiten, dass sie ihr Verhalten kontrollieren. Und ich stehe einfach hinter diesem Ziel. Ich denke, deswegen kann ich den Job auch ganz gut machen. An der Stelle aber sind natürlich furchtbare Dinge, die man zum Teil hört. Aber wie gesagt, wie ich schon sagte, in der Therapie arbeitet man dann natürlich dran, genau das zu verhindern oder zu verringern auf jeden Fall.
Ist das auch Teil eurer Ausbildung, dass man lernt, wie man mit sowas umgeht oder dass man sowas nicht mit nach Hause nimmt?
Das wäre jetzt kein fester Bestandteil, aber es gibt natürlich solche Dinge wie Selbsterfahrung, also quasi psychotherapeutische Selbsterfahrung, wo es natürlich schon darum geht, okay, welche Themen hat man selber und wie geht man damit um? Also es ist schon Bestandteil, aber jetzt nicht wie jetzt in der Schule so ein Fach oder sowas in der Richtung. Ja.
Findet dann bei euch im Team eine gewisse Selbstreflexion statt? Also du hast vorher gesagt, Elisabeth, ihr sprecht schon darüber, wenn ihr euch vielleicht, wenn Patient A, Psychotherapeut B ein bisschen freundschaftlich zu nahe kommt, dass ihr dann euch da Hinweise gebt, redet ihr über solche Dinge auch, dass ihr sagt, boah, mich hat das ganz schön beschäftigt, was der mir heute erzählt hat?
Also das würde ich sagen, steht sogar im Vordergrund. Also das mit der kommt mir zu nahe oder so, das ist tatsächlich etwas, was bei uns kaum vorkommt. Also diese Themen haben wir eigentlich sehr, sehr selten. Ja. Schon natürlich dieses, oh, den finde ich sympathisch, das ist, macht mich traurig, dass der mit sowas umgehen muss oder dass der das hat. Aber natürlich ganz klar auch die Frage, was hat der gemacht? Also ja, jetzt eben, wenn du gerade mich hier ansprichst, und wie kann ich mir das jetzt selber erklären, dass der Mann, der eigentlich sehr nett ist, der ganz verständig und ganz freundlich wirkt, der auch gerade denkt, also das ist jetzt auch kein Böser, wie verstehen wir das, dass er dann sozusagen diese Übergriffe begeht und damit umzugehen, also das ist ja auch für uns natürlich ein Teil der Arbeit, zu verstehen, dass nicht ein Mensch nur gut oder nur böse ist, sondern dass ein Mensch, der gut ist, der wertvoll ist, der freundlich ist, den ich mag, auch einen Anteil hat, der schwierig sein kann. Und da würde ich jetzt mal mich sagen trauen, dass wir uns da alle bei unserer Nase nehmen müssen und auch so ehrlich sein müssen zu sagen, ich bin ein guter Mensch grundsätzlich oder ich halte mich für einen guten Menschen, aber ich habe Anteile, die sind durchaus auch problematisch. Also ich kann auch für meine Umwelt mal sehr unangenehm werden, auch wenn ich vielleicht jetzt ganz freundlich rüberkomme. Aber auch ich habe diese Teile. Ich begehe jetzt diesen Übergriff nicht, ja, aus bestimmten Gründen nicht. Aber es macht mich jetzt nicht zu einem besseren Menschen.
So. Wenn ihr einen berechtigten Hinweis oder einen berechtigten Verdacht habt, dass ein sexueller Übergriff bevorstehen könnte von einem eurer Patienten, inwiefern seid ihr dann an die Schweigepflicht gebunden? Dürft ihr das der Polizei melden oder müsst ihr da wirklich komplett schweigen?
Nein, also die Schweigepflicht ist sehr klar geregelt. Das heißt, wir haben ein sehr weites Feld, wo wir der Schweigepflicht sozusagen verpflichtet sind. Also da dürfen wir nichts erzählen. Wenn es jetzt aber darum geht, dass ein Patient eine Tat ankündigt, die er in der Zukunft, er oder sie, wir haben ja auch weibliche Patienten, so eine Tat ankündigt, dann muss ich mich davon überzeugen, ist es wirklich glaubhaft, ja oder nein? Komme ich zu dem Ergebnis, ja, diese Androhung ist glaubhaft, was Gott sei Dank bisher in meinem Berufsleben jetzt noch nie vorkam, zum Glück. Aber wenn das eine glaubhafte Androhung einer Straftat ist, die gegen Leib und Leben eines Dritten geht, dann muss ich meine Schweigepflicht unter Umständen brechen, um dieses Unrecht zu verhindern. Gleichbedeutend aber dann eben auch, ist diese Tat gestern schon passiert und ich kann da nichts mehr dran ändern, dann darf ich auch meine Schweigepflicht nicht brechen. Und das ist ganz klar geregelt im Psychotherapeutengesetz. Das haben auch Ärzte, haben diese Schweigepflicht, auch Priester und so weiter haben diese Schweigepflicht. Da gibt es eine ganz klare Regelung, die uns dann sozusagen für uns eine Richtschnur ist, wie wir handeln. Dass es eine schwierige Situation ist und dass wir natürlich auch als langjährig erfahrene Psychotherapeuten da durchaus in Bedrängnis kommen, das glaube ich ist selbsterklärend, weil wir natürlich dann unsere therapeutische Beziehung aufgeben müssen in dem Moment, wo wir da irgendwie die Polizei verständigen und dann sozusagen jemanden da anzeigen.
Ich stelle mir das aber auch enorm schwierig vor, wenn du sagst, wenn schon was passiert ist, dann dürfen wir darüber nicht sprechen. Ich weiß nicht, ob das über, keine Ahnung, aber vielleicht, weißt du, dann liest man mal Zeitung und oder liest oder schaut, sieht Nachrichten und dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann Gedanken aufploppen, oh je, hoffentlich war das nicht genau das, was er mir mal erzählt hatte, so. Oder gibt es solche Situationen eher weniger?
Naja, das gibt es natürlich schon auch. Also das ist ganz klar. Und was ich auch dazu sagen muss an der Stelle ist, glaube ich, dass wir immer, je nachdem, wo wir solche Straftaten oder worüber wir davon lesen, worin wir lesen, ob wir das in der Zeitung lesen, ob wir das in einer Zeitung lesen, die sehr distanziert rationell darüber berichtet oder eine Zeitung, die sehr reißerisch darüber berichtet, das beeinflusst enorm. Erzählen uns unsere Patienten von den Übergriffen, dann bekommt das häufig nochmal einen anderen Charakter. Vielleicht las der eine oder andere auch mal einen Aspekt weg. Aber das ändert nichts daran, dass der die Straftat begangen hat. Für uns ist es dann auch nicht mehr relevant, wird die dann irgendwie bestraft oder nicht bestraft, weil für uns gilt erstmal, das ist ein Patient, der hat eine Präferenz, der braucht da Unterstützung. Und ich urteile da nicht drüber und ich richte auch nicht drüber. Ich möchte verstehen, warum hat er das gemacht? Und nicht, weil ich neugierig bin oder irgendwie, ja, sondern weil ich mit demjenigen oder derjenigen daran arbeiten möchte, diese Tat in Zukunft nicht mehr zu wiederholen. Das mache ich im Strafvollzug genauso wie im Projekt Kein Täter werden.
Weil du jetzt gerade von subjektiven und objektiven Artikeln, Berichten gesprochen hast, jetzt erst in den letzten Tagen war es ja groß in den Medien, es ist ein großer Kinderpornografiering bzw. Darstellung von Kindesmissbrauch gesprengt worden. Ich glaube, der größte jemals oder in den letzten Jahren. Und dann hört man ja sofort oder kriegt sofort O-Töne von Politikern, die sagen, wir lassen keine Pädophilie zu und Co. Und da habe ich sofort, also ich habe erst dieses Statement von ihm gehört, bevor ich überhaupt von der Sprengung des Rings gehört hatte. Und das sind meine Ohren sofort spitz geworden, weil ich ja in unserer ersten Folge gelernt habe schon, nicht jeder, der Missbrauchsdarstellungen konsumiert, ist automatisch pädophil. Wie hört ihr sowas? Also schaut ihr euch das an und haltet die Hand an den Kopf und sagt, das kann doch nicht wahr sein? Wenn ein Politiker, der eine große Reichweite hat, dann so verallgemeinert.
Also ich weiß genau, wen du anspielst. Ich habe diese Nachricht gehört und habe tatsächlich im ersten Moment, bin ich erstarrt. Ich möchte darüber aber auch nicht werten. Es ist einfach ein Thema, über das viele Menschen nicht wirklich gut Bescheid wissen. Und dass dann auch in einer emotional bestimmt sehr aufgeladenen Situation jemand unbedacht so etwas äußert, halte ich für ausgesprochen ungeschickt, wenn der Rahmen sozusagen eben so ein großer ist und viele Menschen das hören. Ich kann ja nicht als Politiker, also ich bin der Meinung, die haben eine Vorbildwirkung und da sollte ich schon sehr darauf Acht geben, wie ich mich ausdrücke. So, das ist das eine. Ich habe mir dann auch erlaubt, demjenigen einen kurzen Brief zu schreiben und nochmal kurz zusammenzufassen, was Pädophilie genau bedeutet. Mhm. Und dass eben Menschen, die solche Taten begehen, nicht zwangsläufig Pädophile sind und dass ich es schwierig finde, mit solchen Aussagen, insbesondere im Fernsehen oder auch im Radio oder wo auch immer, dann sozusagen so eine Propaganda zu betreiben. Da habe ich mich geäußert.
Unbewusst,
das habe ich mir erlaubt.
Unbewusste Propaganda wahrscheinlich.
Oder? Ja, jedenfalls emotional aufgeladen. Mhm. Und das würden wir ja wahrscheinlich auch alle ein Stück weit verstehen. Mein Gott, wenn wir davon hören, was da passiert, dann ist natürlich eine emotionale Betroffenheit auch bei mir da. Ich finde das schlimm, ich finde das traurig, ich finde das furchtbar. Ich finde, kein Opfer hat das verdient. Und trotzdem geht es darum, dass wir eben differenziert bleiben. Und der Mann, der das gemacht hat, ich kenne den nicht, ich kann überhaupt nichts über ihn sagen oder über die Leute, die da noch dran beteiligt sind, möchte mir auch kein Urteil erlauben. Ich finde es völlig in Ordnung und völlig richtig, dass die ihrer Strafe zugeführt werden, plädiere aber gleichzeitig dafür, dass man zumindest prüft, ob die auch eine Therapie brauchen.
Ja, und umso wichtiger dieser Podcast hier. Mit möglichst großer Reichweite, damit die Leute einfach nochmal sensibilisiert werden für dieses Thema. Ich würde dann diese zweite Folge mit einer Frage abschließen, die du eigentlich schon beantwortet hast, aber ich finde das eine sehr spannende Frage und würde dann nochmal kurz da gerne darauf eingehen. Eine Frage, die ihr zwei vielleicht auch schon öfters gehört habt. Warum arbeitet ihr mit Tätern zusammen und nicht mit Opfern?
Ja, das ist, glaube ich, die Frage, die ich in meinem Berufsleben am häufigsten gehört habe. Ich habe da, glaube ich, wenig Gründe. Mich hat immer schon der Strafvollzug interessiert. Ich bin ja Kindergärtnerin, das hatte ich ja in der ersten Folge kurz gesagt, und da habe ich direkt mit Kindern gearbeitet. Und ich habe sehr häufig da erlebt, wenn ich an einem Kind oder für Kinder etwas tun möchte, dann muss ich mich da auch meistens mit den Eltern zusammensetzen. Das gelingt manchmal sehr gut, manchmal gelingt es ausgesprochen schwierig. Und ich habe gemerkt, dass die Arbeit mit Tätern sehr viel direkter ist. Ich glaube, dass das wichtig ist und ich weiß, dass das eben nicht viele Leute möchten. Und ich bin aber der Meinung, Täterarbeit ist Opferschutz, so wie ich es vorhin ja schon formuliert habe. Und für mich ist deshalb ganz klar, dass ich im Bereich des Strafvollzugs beziehungsweise eben außerhalb des Strafvollzugs in diesem Projekt, wo freiwillige Menschen zu uns kommen, dort meine Arbeitskraft aufwende, weil Opfer von anderen Kollegen und Kolleginnen sehr gut betreut werden. Da gibt es auch einige Angebote und ich finde es großartig, dass es die Kollegen gibt, die das machen. Und ich finde es toll, dass der Matthias und ich und auch unser dritter Kollege Jamie, der ja auch nochmal in Podcast Teil sein wird, dass wir uns entschieden haben, mit Tätern zu arbeiten, um eben eine Wiederholung von Taten zu verhindern oder dass sie überhaupt Taten begehen.
Hast du das schon mal gehört, die Frage, Matthias?
Tatsächlich noch nicht. Also heute das erste Mal. Ja, aber mir geht es quasi so ähnlich. Also natürlich ist wichtig, mit Opfern zu arbeiten, aber ich finde diese präventive Arbeit schon sehr wichtig mit Leuten, die ja eigentlich noch nicht Täter geworden sind oder kein Täter werden wollen, zu arbeiten, damit es erst gar nicht so viele Opfer gibt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden heute auch wieder fürs Kommen. Gerne. Folge Nummer 2. Über das Thema die Therapie ist damit zu Ende. Das nächste Mal sprechen wir so ein bisschen über den Mythos Pädophilie, weil auch darüber, also über Pädophilie, gibt es Unmengen an Falschwissen, an Mythen, an Zeug, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Wir haben heute schon ein paar Sachen aufgeklärt. Auch Michi hat da ganz viel spannende Dinge dazu erzählt. Darüber reden wir in der nächsten Folge. Für mich gibt's nochmal zu sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn gerne. Ich glaube, bei Apple kann man da eine Bewertung schreiben oder ein paar Sterne geben, vielleicht auch bei Spotify. Das freut uns. Dann kommt der Podcast auch ein bisschen weiter nach oben in den Rankings. Und auch das ist ja wichtig, weil wir hier ein wichtiges Thema ansprechen, das die Leute im besten Fall alle zumindest einmal gehört haben sollten. Wie auch in der ersten Folge gilt natürlich, wenn ihr mehr Infos über das Thema haben wollt oder vielleicht selbst Probleme mit dem Thema Pädophilie habt oder vielleicht euch Sorgen macht, dass ihr selbst pädophil sein könntet, schaut auf die Website www.kein-täter-werden.de vorbei. Da bekommt ihr Hilfe und auch alle weiteren Infos für ein persönliches Gespräch dann vielleicht mit Matthias.
Genau. Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.